annehmen, das ist nicht mehr ganz so leicht, je nachdem, was man annehmen soll und annehmen muss. Die letzte Predigt zu dieser Predigtreihe aus gutem Grund, da haben wir ein Thema nochmal rausgepickt, wo es auch um Annehmen geht, was auch nicht so einfach ist beim Thema Reichtum, Armut, Wohlstand, wie es dann in unserem Leben letztendlich aussieht. Und da werde ich mit uns ein bisschen hineingehen. Reichtum und Wohlstand ist ein spannendes Thema für Christen, gibt es unterschiedliche Haltungen auch dafür. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, darf ein Christ eigentlich reich sein? Darf ein Christ reich sein? Müsste er nicht seinen ganzen Besitz abgeben an die Armen? Oder noch anders gefragt, kann man überhaupt Christ sein und reich sein? Gibt es nicht diese eine Bibelstelle, wo Jesus davon redet, dass es leichter ist für ein Kamel durch dieses Nadelöhr, durch dieses enge Stadttor zu kommen, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt? Also müsste man nicht vorher all sein Reichtum abgeben, um ins Reich Gottes zu kommen? Spannende Frage. Müssten da nicht im Reich Gottes nur arme Leute sein? Manche protestieren jetzt vielleicht innerlich, ja, haben dann eine andere Haltung dazu. Und die sagen sich ja, eigentlich müsste die Frage anders gestellt sein. Eigentlich müsste man ja fragen, darf ein Christ überhaupt arm sein? Ist es nicht vielmehr so, dass wenn wir im Zentrum des Willens Gottes leben, dann steht uns Segen zu. Und dann müssten wir ja auch von Gott alles bekommen, was wir uns vielleicht wünschen und was er bereithält. Ich meine, er hat ja alle Schätze im Himmel. Und wir sind ja Königskinder und er ist der König und er hat alles. Sollten wir nicht dann partizipieren von dem Reichtum im Himmel? Steht uns nicht Wohlstand zu? Dann haben wir auch Anspruch auf diesen königlichen Lebensstil oder etwa nicht. Jedenfalls hier bei uns in der Wohlstandsgesellschaft. Ob das für die Christen in Afrika gilt, muss man nochmal durchbuchstabieren. Ja? Das ist vielleicht eine andere Geschichte. Welche Haltung hast du zu diesem Thema? Mit welcher Position zum Thema Reichtum, Wohlstand, Armut, Christsein, was hat dich geprägt? Mit welcher Haltung bist du hier? Was ist dein Thema? Hast du schon deine Position gefunden? Was ist für dich so diese Mitte? Wie verankerst du dich da? Wäre auch mal ganz spannend, da hineinzuschauen in unsere Gedanken, in unsere Köpfe, in unsere Herzen. Das ist ein wirklich spannendes Thema. Die Bibel hat ganz viel dazu zu sagen. Da könnte man ein ganzes Jahr füllen mit Predigten. Ich versuche einfach heute mal so ein paar kompakte Sachen uns mitzugeben, die uns vielleicht helfen, da eine biblische Sicht über das Thema Reichtum und Wohlstand und göttlichen Segen zu bekommen und uns dahin zu bringen, dass wir in diese Haltung der Annahme kommen, dass wir den Segen, den Gott uns gibt, annehmen können. Die Frage ist aber, was ist dann der Segen? Okay? Bevor wir einzelne Bibelstellen betrachten, möchte ich zwei Punkte gleich an den Anfang stellen. Und der erste Punkt, materieller Segen ist nicht automatisch ein Zeichen von göttlichem Segen. Okay, also materieller Reichtum, den Menschen haben, ist nicht ein Zeichen dafür, dass diese Menschen automatisch von Gott gesegnet sind. Es gibt ganz viele reiche Menschen, ja, vielleicht kennt ihr auch welche oder aus den Medien oder was auch immer, wo nicht unbedingt Gott der Urheber ist für diesen Segen. Vielleicht haben die einfach auch durch Fleiß Sachen erarbeitet, ja, okay. Vielleicht haben sie auch durch Unrecht diesen Wohlstand sich irgendwie ergaunert. Man weiß es nicht, aber sie sind jetzt reich. Okay, es gibt vielfältige Gründe. Aber man kann nicht diesen Rückschluss zulassen, wenn ich eine reiche Person sehe, auch nicht eine reiche christliche Person, da muss jetzt besonders viel göttlicher Segen auf dieser Person sein und die muss alles richtig machen in ihrem geistlichen Leben, deshalb ist sie reich. Okay? Das ist, glaube ich, wichtig für uns erstmal sacken zu lassen, dass das nicht automatisch diese Komponente ist, so muss es sein. Und der zweite Punkt, den ich voranstellen möchte, ist, auch die Ursachen von Armut können vielfältig sein. Also wenn ein Mensch jetzt arm ist, dann kannst du nicht sagen, Gott hat seinen Segen von dieser Person zurückgezogen und der lebt jetzt unter dem Fluch oder macht Sachen falsch oder lebt in Sünde und deswegen ist er so arm. Kannst du auch nicht sagen. Es gibt arme Menschen, ja, die sind einfach arm. Und dann kannst du reingucken in ihr Leben und stellst fest, ja, hey, die sind auch fleißig, die würden auch gerne irgendwie mehr erwirtschaften, aber die kommen nicht aus dieser Position so raus. Warum auch immer? Vielleicht, weil sie körperlich nicht so stabil sind, vielleicht, weil sie psychisch labil sind. Es gibt verschiedene Gründe. Die sollten wir auf alle Fälle anschauen. Es gibt natürlich auch selbstverschuldete Armut, das gibt's auch. Es gibt auch freiwillige Armut, wo Leute einfach sagen, ja, ich brauche nicht so viel Geld, ich gebe alles ab, und dann sind sie bewusst arm. Auch das gibt's natürlich. Also, man kann nicht sagen, wer arm ist, den hat Gott verworfen oder der lebt nicht so, wie Gott es will. Und diese beiden Eckpfeiler sind schon mal wichtig zu erkennen und sacken zu lassen bei diesem ganzen Thema. Okay. Lass uns mal hineinschauen nach und nach in das Wort Gottes und uns kurz mal die Frage stellen, was ist überhaupt Reichtum? Eine schwierige Frage, wie man Reichtum definiert. Ich habe das einfach mal genommen, überdurchschnittlicher Wohlstand. Ja, überdurchschnittlicher Wohlstand. Es gibt dann von unseren Politikern und von den ganzen schlauen Leuten gibt es dann Staffelungen, ab wann man arm und reich ist. Das erspare ich uns jetzt hier alles. Letztendlich reich ist, wer mehr hat als die anderen. Ganz, ganz platt ausgedrückt. Blick in die Evangelien ist an dieser Stelle sehr, sehr hilfreich. Wenn man da so ein bisschen querliest und feststellt, ja, wie war eigentlich Jesus so drauf bei diesem Thema? Was hat ihn umgetrieben? Wie ist er mit dem Thema umgegangen? Dann stellt man auf der einen Seite fest, dass Jesus sehr entspannt war mit reichen Leuten. Das überliest man vielleicht manchmal. Aber der hatte ganz viel Kontakt mit Leuten, die richtig Asche hatten. Und er hat auch profitiert von diesen Leuten. Da gab es Leute, die hatten ein großes Haus, ja, Haus am See, Genezareth, und die haben ihn dann eingeladen und so, und er war dabei. Er hat dann Essen gehabt, Festessen, wo er mit dabei war. Er hat nicht gesagt, hey, das ist mir hier zu viel, ich mag nicht so leckeres Essen haben, ich bin Asket, sondern er hat einfach gegessen und das genossen. Auch mal entspannt, ja, so. Und schön zu sehen, dass Jesus auch mit so Reichtum umgehen konnte. Das heißt, Reichtum an sich war für Jesus kein Problem. Reiche Menschen an sich waren für Jesus kein Problem. Reich sein und Geld haben waren für ihn nicht automatisch etwas Böses oder sündig oder so. Jesus betrachtete das Thema irgendwie erstmal grundsätzlich recht neutral. Dann aber auf der anderen Seite hat er sich dagegen gewandt, gegen die Liebe zum Geld und gegen diejenigen, die ja ihr Herz an den Reichtum gehängt haben. Da hat er dann Tacheles geredet und hat gesagt, ja, okay, da gerät was aus dem Gleichgewicht, da ist irgendwie was falsch. Und da hat er Position bezogen. Und da schauen wir uns mal zwei Bibelstellen an, wo Jesus in diese Richtung spricht. Aus Matthäus 6, Vers 24, dort sagt er, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon, das war damals dort in Kanaan, in der Gegend, das war ein Götze, ja, das war eine geistliche Macht, und hatte mit Besitz zu tun, mit Geld zu tun. Und Jesus sagt hier, Reichtum, Geld und Besitz haben eine geistliche Dimension, wenn wir uns von ihnen beherrschen lassen und wenn wir nicht aufpassen an diesem Punkt. Das heißt grundsätzlich diese neutrale Haltung zu diesem Thema, aber Jesus sagt, hey, da ist eine Gefahr. Bei dem Thema Reichtum, Geld, Besitz ist eine Gefahr da und die hat er deutlich benannt. Man kann nicht zwei Herren dienen, das heißt, man kann nicht einerseits sagen, okay, ich habe Gott als meinen Herrn und Gott, aber gleichzeitig habe ich diesen Besitz und dieses Geld und dem gehe ich auch hinterher und nach und das ist auch wichtig für mich. Er sagt, das funktioniert so nicht. Entweder dem einen bin ich hörig oder dem anderen bin ich hörig. Ich muss mich irgendwie positionieren. Und dann ist nicht das Entscheidende, wie viel Geld und Besitz ich habe, sondern es ist die entscheidende Frage, was ist mit meinem Herzen? Hängt mein Herz an Gott oder hängt mein Herz am Besitz? Das ist eine spannende Frage, ich denke für jeden von uns. Was beherrscht unser Leben? Was beherrscht unser Denken? Was beherrscht unsere Gefühle? Was beherrscht unsere Prioritätensetzung? Was beherrscht unser Planen? Ist es eher Gottes Sache, die Liebe zu Gott, die uns bestimmt, die Zentrum ist, oder sind es andere Dinge, die auch mit dem Thema Geld, Besitz und Wohlstand zu tun haben? Eine andere Bibelstelle, Markus 4, die Verse 18 bis 19, aus diesem Gleichnis von dem Sämann, der aussät und diese Saat fällt auf unterschiedlichen Untergrund und eben auch hier auf dieses Landstück, wo Dorngestrüpp ist. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort und dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Es wird davon geredet, wie der Same des Wortes Gottes ausgesät wird. Und der Samen des Wortes Gottes kann man vielleicht ganz breit auch titulieren als das, was Gott tun möchte. Das, was vom Herzen Gottes kommt, wo er uns Angebote unterbreitet, mit ihm unterwegs zu sein. Und das macht er durch sein Wort, Bibel, das macht er durch Personen, die in unser Leben hineinsprechen, das wirkt er durch seinen Heiligen Geist, dass er uns etwas anbietet. Gott bietet uns immer etwas an, mit ihm unterwegs zu sein. Und die Frage ist, was passiert dann? In diesem Fall wird dann dieses Angebot Gottes überlagert von unter anderem den Verlockungen des Reichtums. Auch dann die Sorgen der Welt und andere Begierden. Das heißt, dieses Angebot Gottes, was da ist, greife ich nicht vollends, sondern auf einmal kommt was drüber und ich sehe gar nicht mehr klar, was Gott jetzt eigentlich wollte. Ich habe einen anderen Blick auf einmal. Ich gehe anderen Dingen hinterher. Und das, was Gott eigentlich wollte, was er ursprünglich geredet hat in meinem Leben, das ist nicht mehr präsent. Ist wie weg. Ja, sind andere Sachen drüber gewachsen. Unkraut und so. Vielleicht könnt ihr mal so in euer eigenes Leben hineindenken und euch hineinversetzen nochmal. Meine Beobachtung ist, aus meinem Leben, aber auch aus Leben von anderen Personen, es gibt immer wieder Krisen in unserem Leben und in diesen Krisen bietet Gott sich an und sagt er ganz platt, hallo, hier bin ich. Wollen wir nicht enger zusammen unterwegs sein? Wollen wir nicht gemeinsame Dinge starten? Dieses Wort Gottes, dieser Same, der da ist. Und dann kommt es oft zu diesem Punkt, wo auf einmal andere Dinge auftauchen in diesen Krisensituationen. Eine Beobachtung ist, oft tauchen tatsächlich menschliche Beziehungen auf, auch auf der Ebene von Partnerschaft, von Sexualität, wo Angebote in das Leben kommen, die uns an diesem Punkt ablenken wollen. Manchmal ist es so, dass wir Leute haben, die getauft werden wollen und die Feuer und Flamme sind für Jesus und auf einmal haben die irgendwie so eine Beziehung. Aus dem Nichts, sage ich mal, ja. Und der Fokus ist auf einmal nicht mehr Jesus, ist nicht mehr die Taufe, ist nicht mehr mit Jesus voranzugehen, sondern ist in diesem menschlichen Beziehungsbereich. Auf einmal ist was überlagert. Und dann sind sie weg, so, ja. Schwierig. Aber das Gleiche passiert auch bei dem Thema Geld und Besitz und diesem Materiellen. Krisen sind da, das Angebot Gottes ist da und dann kommt die Überlagerung manchmal mit diesen materiellen Dingen, die uns jetzt irgendwie auch was versprechen. Kennst du das, wenn es dir schlecht geht, dass manchmal der Gedanke kommt, ach, ich kaufe mir jetzt was Schönes. Ich gehe mal shoppen. Ich brauche wieder was. Ich bin hässlich, ich brauche irgendwie was Neues, damit ich irgendwie wieder gut drauf bin, damit es mir besser geht. Also wo was Materielles kommt als Angebot und dann machst du das und denkst, hey, ich fühle mich gut, aber vielleicht war der ursprüngliche Ansatzpunkt in der Krise, dass Gott gesagt hat, hey, nimm dir mal Zeit für mich. Du hast jetzt einen Nachmittag Zeit, komm, geh mal in den Wald, lass uns mal reden und du sagst, ich fahre nach Bielefeld shoppen. Und es überlagert sich etwas. Und das ist genau der Punkt. Und das gibt's im Kleinen, ja, dass du dir irgendwie ein T-Shirt, eine Hose kaufst, was auch immer. Das gibt's aber auch im Großen, da kaufst du dir halt ein Auto oder ein Haus oder was auch immer. Es geht ja immer weiter. Und das ist die Gefahr, die Verlockung des Reichtums, dass man die Dinge Gottes nicht mehr wahrnimmt und dass man auf Nebengleise gerät. Und dass die Sehnsucht, die Gott eigentlich gegeben hat nach ihm, dass die Sehnsucht gestillt wird woanders. Aber da wird sie ja nicht wirklich gestillt, sondern es wird nur so getan, als ob. Und dann kommst du wieder an den Punkt, wo du sagst, aha, nein, ich brauche wieder irgendwie was und die nächste Krise ist da und du stehst wieder vor der Wahl. Was mache ich denn jetzt? Wo hat sich in deinem Leben die Sehnsucht nach dem Materiellen über die Sehnsucht nach Gott gelagert? Konnte Gott in deinem Leben, in deiner letzten Krise, das tun, was er wollte? Oder hast du versucht, diese Krise mit deinen eigenen Mitteln irgendwie zu überdecken und den Schmerz zu lindern mit deinen eigenen Mittelchen, vielleicht auch den materiellen? Ich möchte mit uns die nächste Bibelstelle teilen aus dem 1. Timotheusbrief, den Paulus geschrieben hat. Und da ist er ganz, ganz deutlich, dass mir gefällt das immer, wenn deutliche Bibelstellen da sind zu Themen. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Steckt ganz viel drin. Einen Punkt möchte ich rausgreifen. Sei nicht darauf aus, reich zu werden. Sei nicht geldgierig. Wir sind so geprägt, dass wir immer mehr wollen und dass wir immer nach mehr streben. Aber die Bibel sagt uns, sei nicht geldgierig. Diejenigen, die, ich sag mal, normal betucht sind, die sollen nicht nach Reichtum streben und das zu ihrem höchsten Guten, höchsten Ziel machen. Hauptsache, ich bin reich und dann geht's mir gut. Davor warnt die Heilige Schrift. Und die ganzen negativen Folgen werden hier sehr deutlich aufgezählt. Netz von Versuchungen, schädliche Begierden, Unheil, Verderben, alles erdenklich Böse, bitteres Leid. Also du kannst nach Reichtum streben, aber dann hast du diese 6 Punkte auch in deinem Gepäck. Es wird nicht leichter, es wird nicht besser, sondern es wird schwieriger. Und Gott in seiner Weisheit, er möchte uns davor warnen. Er sagt, hey, das ist ein falscher Weg. Das ist nicht das, was deinem Leben irgendwie Halt, Sinn und Zufriedenheit gibt. Worauf fokussierst du dich in deinem Leben? Worum drehst du dich? Welchen Raum nimmt das Finanzielle ein? Strebst du nach immer mehr? Treibt dich da irgendwie was an? Möchtest du irgendwem was beweisen? Möchtest du deinen Eltern beweisen, dass du erfolgreicher bist als sie? Möchtest du irgendwelchen Leuten was beweisen, die zu dir gesagt haben, aus dir wird nie was? Und deswegen strebst du nach mehr? Und der Erfolg soll sichtbar werden? Vor meiner Zeit als Pastor, da habe ich ja 2 Jahre in der Bank gearbeitet und meine Ausbildung da gemacht. Und das war eine lehrreiche Zeit zu diesem Thema, wo man so ein bisschen darauf getrimmt wurde, als Berater in der Bank, die Leute anzuschauen und sich mit diesen finanziellen Dingen zu beschäftigen und immer im Hinterkopf zu haben, was könnte man den Leuten noch verkaufen? Ich sag's mal negativ, was kann ich ihnen noch andrehen? Man hat nicht die Leute angeguckt in ihrer Ganzheitlichkeit, was haben die für Probleme, wie kann ich ihnen ganzheitlich helfen, sondern man hat immer diese finanzielle Brille aufgehabt Und auch die Brille der Bank natürlich. Was bringt uns am meisten Profit? Was müssen wir auch gerade irgendwie verkaufen? Und dann kam dann vielleicht dann die Oma rein, ja, so. Und dann hatte man so den Zwiespalt. Also ich jetzt nicht als Azubi, aber andere Kollegen, die schon Zahlen bringen mussten. So, die hatte ein Sparbuch. Und dann musste man ihr vielleicht jetzt von oben, von der Filiale, musste man irgendwelche Verträge verkaufen. Und die Oma wusste gar nichts damit anzufangen. Was macht man dann, ja? So, also entweder man ist der Bank hörig und man vertickt dann die Verträge, damit die Provision steigt und man zu seinem Ziel kommt. Oder man hat die Oma im Blick und sagt, hey, lass die Oma doch in Ruhe. Die hat ihr Sparbuch und ist glücklich damit. Mit welchem Blick schauen wir die Leute an? Ich glaube, viele von uns haben mit geschäftlichen Dingen zu tun, auch im beruflichen Bereich. Und da ist auch die Frage, wenn wir als Christen unterwegs sind, sind wir geldgierig? Fragezeichen. Also haben wir immer nur den Profit im Auge oder sehen wir die Menschen, wie sie sind und können uns diese geistliche Sicht auf die Menschen bewahren? Diese Freiheit, diese Liebe. Dass es uns nicht zuerst darum geht, irgendwie Zahlen zu bringen, sondern uns geht es zuerst darum, dass die Liebe Gottes durch unser Leben hindurchkommt und dass die Liebe Gottes den anderen Menschen berührt. Und wenn sich irgendwie gute Geschäfte ergeben, super, aber dass diese Geschäftemacherei nicht der Fokus ist unseres Lebens. Das war übrigens ein Grund, dass ich den Beruf gewechselt habe, weil mir das zu hohl war. Das war für mich zu wenig. Ich war nicht zufrieden damit. Einfach nur den Menschen eine gute Beratung zu geben und gucken, dass sie finanziell abgesichert sind und so, das fand ich zu einseitig. Ich wollte mit Menschen anders umgehen. Lasst uns auch aufpassen, dass wir innerhalb der Gemeinde uns nicht mit so einer Geschäftsbrille anschauen. Und dass wir Gemeindemitglieder nicht als potenzielle Kunden sehen, die wir akquirieren müssten und denen wir etwas von den Produkten, die wir in unserem beruflichen Leben vielleicht verkaufen, dass wir es ihnen verkaufen müssten. Das macht nur Schwierigkeiten. Dann sind Verflechtungen da, dann klappt das vielleicht nicht so, dann gibt es irgendwie Sachen, die vielleicht nicht so gut sind am Ende und dann hast du angespannte Beziehungen. Da kann viel kaputt gehen. Das heißt nicht, dass man keine Geschäfte machen kann untereinander, aber die Frage ist immer, was ist der Fokus? Was ist der Fokus? Und worum geht's uns? Was treibt uns da auch an? Seid da bitte vorsichtig. Eine weitere biblische Stelle aus dem Philipperbrief, Kapitel 4. Dort schreibt Paulus, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Im Zusammenhang mit der letzten Bibelstelle sehen wir auch hier wieder einen ganz, ganz wichtigen Punkt, so ein Schlüssel für dieses Thema, für einen guten biblischen Umgang mit dem Thema Reichtum und Wohlstand. Und das ist der Schlüssel Genügsamkeit, Zufriedenheit. In dem zur Ruhe kommen, was da ist. Und Paulus, er beschreibt hier Situationen seines Lebens, unterschiedliche. Er hat einmal diese Sache, wo er sagt, ich habe Entbehrungen ertragen, ich hatte nicht viel, ich habe gehungert. Krass, ja. Habt ihr schon mal gehungert? Ich denke, die wenigsten von uns haben schon mal gehungert. Und dann auf der anderen Seite sagt er, und ich kenne es auch, Überfluss zu haben und satt zu sein und alles zu haben, was ich brauche. Beides hat er als Lebenssituation in seinem Leben erlebt. Und er sagt nicht, das eine war besser, als das andere, sondern er sagt, ohne Bewertung, in beidem war ich zufrieden. Ich konnte mit beidem leben. Und das, finde ich, ist ein spannender Punkt für uns. Kannst du mit deiner Situation leben, zufrieden leben? Bist du genügsam mit dem, was du hast? Ich sag mal, kannst du das annehmen, was in deinem Leben gerade da ist? Oder bist du da immer am Kämpfen, immer unzufrieden, immer am Reiben und sagst, ja, eigentlich müsste ich ja und eigentlich müsste ich das und jenes haben und meine Verwandten und meine Freunde, die sind auch schon weiter als ich und das Auto und das Haus und immer diese Unzufriedenheit. Kannst du es annehmen? Kannst du einfach loslassen? Kannst du frei sein? Bist du frei an diesem Punkt? Ist dein Herz frei? Das Herz von Paulus, das war ganz frei. Er sagt, hey, war sicherlich nicht einfach, die Zeit der Entbehrung, aber ich bin frei. Ich bin frei. Das war sein Geheimnis. Und diese Freiheit und diese Genügsamkeit wurde Paulus geschenkt, nicht durch sein eigenes Bemühen, sondern durch Gottes Kraft, durch Gottes Stärke in ihm. Das heißt, es war eine geistliche Geschichte. Es war nicht etwas, was er selbst sich auferlegt hat und was er einstudiert hat, sondern diese Freiheit kam durch Gottes Geist in ihm, durch Jesus Christus, durch die Beziehung zu Gott. Dadurch konnte er Zufriedenheit lernen. Durch Jesus können wir genügsam leben, weil Christus für uns genug ist. Wir singen das oft und heute singen wir es auch wieder. Dieses Lied, du bist genug für mich. Und das stimmt auch an diesem Punkt Wohlstand, Reichtum, Besitz. Christus ist genug. Wenn du an deine Lebenssituation denkst, wie genügsam bist du? Wie frei in deinem Denken, in deinen Gefühlen, in deinem Handeln? Oder wie gebunden an dieses Thema? Und wenn du feststellst, ja, eigentlich bin ich da nicht so zufrieden, eigentlich bin ich immer auf der Suche nach mehr und es treibt mich da was an, dann kann es sein, dass du vielleicht mehr von Jesus Christus in deinem Leben brauchst und dass er mehr Raum in dir haben müsste, damit er dich da beschenken kann und in diese Freiheit führen kann. Glaube ich daran, dass es ein Recht auf Wohlstand für alle Kinder Gottes gibt? Jetzt ich, ne? So. Daran glaube ich nicht. Also ich glaube nicht daran, dass alle Kinder Gottes dieses Recht auf Wohlstand, auf Reichtum haben. Das kann ich auch aus der Bibel nicht herauslesen. Aber lehren nicht viele amerikanische Prediger etwas anderes und sagen, ja, ne? Strebt danach, ist alles für euch da? Ja, leider. Und daran reibe ich mich, an diesem Wohlstandsevangelium. Das ist für mich eine Verdrehung von den biblischen Tatsachen. Ich glaube aber, dass es eine Verheißung gibt für alle Kinder Gottes, dass Gott uns versorgt und dass Gott da ist und dass er uns durchführt und dass er nicht möchte, dass wir Mangel leiden und dass er da ist mit seiner Kraft. Daran glaube ich. Glaube ich daran, dass ich mir Gottes Segen verdienen kann? Dass ich mit Gott so handeln kann nach dem Motto, also wenn ich jetzt großzügig ins Reich Gottes gebe, Kollekte, Opfersammlung, dann muss da ja was für mich dabei rausspringen. Auf der anderen Seite auch wieder materieller Segen, ja, dass dann meine Geschäfte funktionieren und dass ich irgendwie übernatürlich da was bekomme. Ich glaube nicht daran, an diese Rechenspielchen. Ich glaube daran, dass Gott bedingungslos liebt, dass er gerne gibt, dass er gerne auch Dinge gelingen lässt. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn durch irgendetwas beeindrucken kann und ihn berechnen kann. Das wäre ein ganz kleiner Gott, den ich berechnen könnte mit dem, wie ich jetzt irgendwie etwas tue. Ich möchte Gott lernen, auch bedingungslos zu lieben und nicht im Hinterkopf zu haben, ja, aber Gott müsste jetzt ja, das segnen, was ich ihm gebe. Er müsste ja irgendwie darauf antworten, weil ich jetzt irgendwie etwas ihm hinhalte. Ich möchte ihn einfach nur lieben. Ganz egal, ob da finanziell was bei rumkommt oder nicht. Ganz egal, ob da Segen bei rumkommt, den ich vor Augen habe, den ich mir wünsche oder nicht. Ich möchte ihn von freiem Herzen lieben. Vielleicht fragst du dich jetzt an diesem Punkt, schaust auf dein Bankkonto und sagst, hey, eigentlich bin ich reich. Ist es jetzt ein Problem? Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich als Christ reich bin? Nein, musst du nicht. Es ist gut, wenn du reich bist und du kannst froh und dankbar sein, wenn du dir keine Sorgen machen musst. Der springende Punkt ist nicht dein Besitz, der springende Punkt ist dein Herz. Deswegen ist die Höhe des Bankkontos eigentlich unwichtig, sondern die Frage ist, woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz an dem Bankkonto, an dem Besitz oder hängt dein Herz an Jesus? Und daran sortiert sich dieses Thema. Auch zu den Reichen hat Paulus etwas geschrieben, die letzte Bibelstelle, auch aus dem 1. Timotheusbrief, etwas weiter hinten. Auch klare Worte. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also, wenn man reich ist, heißt es auch, dass Reichtum verpflichtet und dass man diesen Reichtum auch mit Gott letztendlich leben soll und dass man sich diese Punkte hier zu Herzen nehmen soll. Segen annehmen. Ich weiß nicht, wie du für dich bisher Segen so definiert hast. Ob das einseitig auf dieser materiellen Schiene war. Manche, die sind so aufgestellt, die sagen, okay, Gott segne mich. Und dann haben sie gleich immer diese Punkte irgendwie im Blick. Weil der Segen Gottes ist viel, viel weiter und breiter. Der Segen Gottes, der kann sich in das Materielle hineinziehen, sicherlich, ja. Aber das wäre einseitig, ihn nur so zu betrachten. Der Segen Gottes ist mehr als ein überfließendes Bankkonto und dass man sich alle 2 Jahre ein neues Auto kaufen kann. Wie traurig wäre das, wenn das der Segen Gottes wäre? Ich glaube, wenn man den Fokus auf diesen materiellen Segen hat, dann kann man eigentlich den wahren Segen verpassen. Vielleicht möchte Gott dir heute diesen Blick für den Segen, für seinen Segen erweitern, dass du mal erkennst, hey, bisher habe ich auf das falsche Thema gesetzt bei diesem Segen. Aber der Segen Gottes ist eigentlich noch was ganz anderes. Was ist der Segen Gottes? Der größte Segen, das ist Gott selbst. Dass wir heute Abendmahl feiern können, dass wir uns erinnern können, dass da Gott selbst Mensch geworden ist aus Liebe zu dir und mir und dass er Leben gestiftet hat, Beziehung gestiftet hat, dass wir Ja sagen durften zu ihm und dass wir in Ewigkeit mit ihm in Verbindung sind, dass wir seine geliebten Kinder sind. Ob du arm bist oder reich bist, spielt doch gar keine Rolle. Das ist der größte Segen. Gott ist da in uns, er lebt in uns. Der Segen von Beziehungen, der Segen von Familie, der Segen von Freundschaft, der Segen von Gemeinde und Gemeinschaft, wiegt er nicht viel, viel höher als jeder materielle Segen? Der Segen, dass Gott an uns arbeitet, dass Gott uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass er immer wieder hineinwirkt in unser Leben und sagt, hey, räum diesen Punkt auf, hier und an diesem Punkt, da bist du noch verletzt, da möchte ich dich heilen. Was für ein Segen, dass Gott mit uns unterwegs ist. Ob du arm bist oder reich ist, ist ganz egal. Und der Segen von vielen schönen, wertvollen, fröhlichen, lustigen, emotionalen Momenten in unserem Leben. Wir gehen durch unser Leben und erfahren ganz viel Segen, ganz viel Geschenke von Gott, ganz unabhängig davon, wo dein Bankkonto steht. Ich wünsche uns, dass wir diesen Segen Gottes in seiner ganzen Breite erkennen und annehmen. Dass wir aber auch die Situation unseres Lebens annehmen, wie Paulus, egal wie viel wir haben, arm, reich, dass wir sagen, okay, aber ich bin mit Gott verbunden und ich darf Zufriedenheit lernen, weil ich Gott habe, ist er da mit seiner Kraft, mit seiner Stärke und er trägt mich hindurch und ich darf Freude haben, selbst wenn ich nicht alles habe, was ich mir vielleicht wünsche. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der große Segen in unserem Leben bist. Danke, Herr, für das, was du uns geschenkt hast an Qualität. Danke, Jesus, dass du alles gegeben hast, damit wir alles in dir haben, das ganze Leben. Jesus, danke auch für dieses Thema, was so klar in deinem Wort skizziert ist. Herr, du siehst unser Leben, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Gedanken. Und ich bete, dass du uns befreist von falschen Denk- und Verhaltensmustern. Ich bete, dass du aufräumst in uns. Ich bete, dass diese Predigt und diese Bibelstellen, dass sie nachwirken in unserem Leben, dass sie Frucht bringen in unserem Leben und dass sie nicht überlagert werden durch irgendwelche anderen Gedanken, durch irgendwelche anderen Handlungen, sondern dass wir durch dein Wort und durch dein Geist in Freiheit hineinkommen, dass wir vor dir leben und dass wir als deine Kinder dich anbeten für das, was du tust, dir Danke sagen können für den ganzen Segen, den wir empfangen, auch im finanziellen Bereich, Jesus. Ich möchte beten, Herr, dass du uns zur Gesundung führst, da wo wir irgendwie auf eine schiefe Bahn gekommen sind an diesem Thema. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch das Abendmahl feiern dürfen. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Amen.